Die alten weißen Herren werden kritisiert, die haben am wenigsten die AfD gewählt.
Sie haben das Bild Merz sozusagen so im Burger.
Sowieso ein Hamburger und dazwischen sitzt dann Herr Merz. Guten Appetit.
Es könnte auch der Beginn des Endes des Zeitalters der Demokratien sein.
Mein Name ist Michel Friedmann. Ich bin Publizist, Philosoph, Buchautor, aber vor allem, ich will es bekennen, überzeugter Demokrat, und Menschenrechte sind für mich die größte, unverzichtbarste Realität unserer Gegenwart. Im SWR Demokratieforum habe ich spannende, inspirierende Menschen zu Gast, mit denen ich über Themen nachdenke, spreche und manchmal, Sie wissen es ja sowieso, mich ganz gerne auch mit Ihnen streite. Heute geht es um das Thema letzte Chance für die Demokratie, was jetzt getan werden muss. Auf dem Hambacher Schloss sitze ich mit der Autorin Jagoda Marinic, dem Politikwissenschaftler Volker Kronenberg und dem Präsidenten des ZEW Leibniz Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung und Mitglied im Deutschen Ethikrat Achim Wambach. Außerdem sind mehr als 200 Menschen da und darüber freue ich mich sehr, die darüber nachdenken, wie geht es eigentlich mit Deutschland weiter? Ein heftiger Wahlkampf, Herr Kronenberg. 72 Stunden danach, kann man sagen, Ende gut, alles gut?
Nein, ich glaube, das kann man nicht sagen. Und ich glaube, Herr Friedmann, schon am Wahlabend hat man das bei den Wahlsiegern ja irgendwie auch in der Mimik in den Gesichtern gesehen. Da war kein Strahlen, sondern da war mehr Ratlosigkeit. Und bei den Wahlverlierern natürlich auch. Und ob die Wahlsieger wirklich Wahlsieger sind, das wird sich ja noch zeigen. Nein, nicht alles gut. Schauen wir uns die Wahlergebnisse an, dann geben sie natürlich auch zu denken. Wir werden das im Einzelnen sicherlich noch besprechen. Wenn wir in die Mitte schauen, da haben wir nicht Pulverisierung, aber wir haben natürlich ein Schwinden. Wir haben einen erstarkten Rechtsaußen. Wir haben einen erstarkten...
Rechtsaußen, rechtsextremistisch. Also ich fange jetzt so langsam an, mit Begriffen sehr viel präziser zu werden. Eine rechte Partei, das ist ja auch die CDU, das ist ja alles nicht schlimm, auch bei der Linken würde ich sagen, handelt es sich um eine Stärkung des Rechtens oder der Rechtsextremisten?
Ich habe bewusst rechtsaußen gesagt, weil außen ist für mich außerhalb des Verfassungsbogens. Gut. Das ist eben eine Unterscheidung zu rechts. Eine klare Stärkung dort. Ratlosigkeit, Skepsis, Vertrauen, das sind Fragen, das sind Stichworte, aber auch etwas Positives zum Eingang. Das ist natürlich an sich eine gestiegene Wahlbeteiligung. Und es ist, glaube ich, jetzt auch Aufgabe, dass wir uns darüber Gedanken machen, dass Konsequenzen gezogen werden. Das ist Aufgabe der Wissenschaft, der Bildung, der Zivilgesellschaft und natürlich der verantwortlich Handelnden, die sich jetzt daran machen, eine tragfähige Regierung zu bilden.
Der grüne Cem Özdemir sieht das Ergebnis dieser Bundestagswahl sehr negativ, pessimistisch. Er sagt, es ist ein Ausdruck dieser Vertrauenskrise der Menschen in der Politik. Ich zitiere, trotz des Zugewinns der Union sind alle Parteien der demokratischen Mitte hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben. Wählerinnen und Wähler trauen ihnen offensichtlich nicht mehr zu, ihre Probleme zu lösen. Hat er recht?
Also mich hat am Wahlergebnis, an dem Wahlabend zwei Zahlen interessiert als Ökonom. Das eine ist, kriegen wir eine stabile Mehrheit mit wenig Parteien hin? Und das hat ja geklappt, zumindest das Wahlergebnis lässt es zu.
Es hat noch gar nichts geklappt. Wir haben noch keine Mehrheiten.
Das Wahlergebnis also, lässt es zu.
Immer noch Parteien, aber keine Mehrheit.
Wahlergebnis lässt es zu. Und das zweite ist, hat die demokratische Mitte zwei Drittel der Stimmen bekommen. Weil wenn wir die Schuldenbremse lockern wollen, wenn wir ein Sondervermögen einrichten wollen, brauchen die zwei Drittel der Stimmen. Und das hat nicht geklappt. Und das ist das, was Cem Özdemir anspricht, dass die demokratische Mitte nicht mehr zwei Drittel der Posten besetzt. Und das ist ein echtes Problem. Das beschäftigt Berlin ja jetzt schon. Also müssen wir jetzt noch die Schuldenbremse ändern, bevor der neue Bundestag sich konstituiert hat, was ein ganz ungewöhnliches Verfahren ist. Aber hier haben wir eine echte Baustelle. Wir haben zwar eine Mehrheit, aber nicht mehr zwei Drittel.
Interessant ist auch, dass diese Mehrheit zwar in den Sitzen jetzt entstanden ist. Aber nimmt man die einzige mögliche mathematische Koalition SPD und CDU und Union zusammen, dann haben beide unter 50% der Stimmen. Was für eine Autorität wird es dann geben, wenn auf der einen Seite die Rechtsextremisten sich verdoppelt haben, stärkste Oppositionspartei werden, aber, und das sind wieder Begriffe, Extremismus ist nicht dasselbe wie radikal, Linksradikale, extrem linksradikal. Ich muss an meine Jugend denken, der eine Vorsitzende erinnert mich wirklich an marxistisch, leninistisch, trotzkistisch oder was auch immer. Aber dass man auf beiden Seiten jedenfalls mit Parteien zu rechnen hat, die diese, falls es überhaupt entsteht, neue Regierung jagen wird. Also sowieso ein Hamburger und dazwischen sitzt dann Herr Merz. Guten Appetit.
Ja, es ist das Worst-Case-Szenario, das wir malen. Ich denke immer, es ist ja noch eine radikale Partei rausgeflogen. In manchen Dingen radikal, nicht liberal, die FDP, also nicht sozialliberal aus meiner
Sicht. Das ist eine radikale Partei für Sie.
Ja, als bisschen.
Ja, nein, ich finde das ja spannend. Man also, könnte das ja auch so.
Ich fand sie radikal vulgärliberal.
Radikal selbstvernichtend
radikal, zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Und dieser Vulgärliberalismus der FDP hat ja jetzt zu diesem Ergebnis geführt, glaube ich. Aber wir sind ja hier in einem Demokratieforum. Ich war natürlich immer auch jemand, der Gerhard Baum sehr bewundert hat und den sozialliberalen Flügel dieser Partei. Und ich glaube, dass sie einerseits zeitgemäßer hätte Freiheit verhandeln müssen, nicht nur vulgärliberal und auch eine sozialliberale Antwort finden müsste auf unsere Zeit. Dass sie nicht reingekommen ist, finde ich ein gutes Zeichen, weil das heißt, Liberalismus muss sich neu erfinden. Dass Sarah Wagenknecht nicht reingekommen ist, fand ich ein gutes Zeichen. Und tatsächlich fand ich erstmal, also da sieht man auch, wie gering die Erwartungen apropos Vertrauen waren. Ich hatte tatsächlich Sorge, dass Elon Musk mit seiner Großkampagne aus den USA schafft, was er in den USA geschafft hat, nämlich dass die Popular Vote über Nacht fast schon dann doch an die AfD geht. Und das hat man ja auch berichtet, dass die vor Ort sagten, wir haben uns eigentlich ein besseres Ergebnis gehofft. Also wir sind im Jahr 2025 in einem Moment, wo man erleichtert ist, wenn es nur 21% sind.
So, aber das würde ich dann gerne nochmal aufgreifen, weil diese Erleichterung ist erstens eine Relativitätstheorie, das wissen wir auch alle. Auf der anderen Seite, wenn man dann differenziert anfängt zu suchen, merken wir, dass es in allen neuen Bundesländern der in einen braunen Teppich geht, der weit über 40% ist. Aber damit wir hier nicht selbstgerecht werden, in Teilen Nordrhein-Westfalens, zum Beispiel im Ruhrgebiet, wir sehen, dass es eine enorme Wählerwanderung gegeben hat von Sozialdemokraten zur AfD. Wenn man jetzt wieder in die Objektivität rein faktisch geht, ist die AfD die Oppositionspartei im Bundestag. Und Frau Weigel hat in der Vulgärsprache übernommen, was ihr Vulgär-Ehrenvorsitzender auch schon mal gesagt hat. Wir werden Demokraten jagen. Ein Bild, das eigentlich schon sehr viel zeigt. Also deswegen nochmal die Frage, Ende gut, alles gut? Oder beginnt jetzt etwas, das als Generalprobe für 2029 zu einer wirklich realen Gefahr für die Demokratie wird?
Also Herr Friedmann, ich greife das gerne nochmal auf. Ich glaube, bei einer Partei, und deswegen habe ich auch außen gesagt, die fundamentale politische Weichenstellung dieser Republik, die Parteien, die staatstragenden Parteien dieser liberalen Demokratie, dazu zählte über 7 Jahrzehnte immer die FDP, auch, ich würde auch sagen, bis in die Gegenwart. Sie hat diese freiheitlich-demokratische Grundordnung mit diesen Grundentscheidungen auch immer mitgetragen. Aber diese Partei, über die wir jetzt sprechen und die sich in 3,5 Jahren verdoppelt hat, bestreitet das ja offensiv. Und insofern ist natürlich nicht Ende gut, alles gut, sondern wir müssen dieses Ergebnis natürlich nehmen und jetzt darüber nachdenken. Sie haben das Bild Merz sozusagen so im Burger. Ja, vielleicht ist er da irgendwo, aber die Aufgabe ist natürlich, jetzt ist das die Verantwortung, aber vielleicht verdienen die sich jetzt daran machen, eine Regierung zu bilden. Ich glaube, Herr Friedmann, man wird sie auch bilden. Es wird länger dauern und es wird natürlich mit Schmerzen verbunden sein. Keine Frage bei der SPD mit diesem historischen Debakel, aber aus staatspolitischer Verantwortung, weil es die Alternative eben nicht gibt, dass es im Bundestag keine Mehrheit gibt, einer Regierung der Mitte, was hieße das denn, Richtung Österreich. Man ist jetzt aufgerufen, Demokratieforum, zivilgesellschaftlich, aber eben politisch, darauf hinzuwirken, dass das nicht passiert.
Ich erinnere mich, dass man vor 4 Jahren sowas schon genauso hätte sagen können, auch vor 8. Aber nun schauen wir uns doch mal bitte gemeinsam die Grundlage an. Und das will ich erst mal ohne Wertung beschreiben. Die handelnden Personen, CDU, sind ja außer Herr Merz, der nun 30 Jahre nicht mehr in der Politik, also 25 Jahre nicht mehr in der Politik war, eigentlich alte Gesichter. Also bei der SPD übernimmt derjenige, das sagen jedenfalls die Jusos, der dieses Desaster für die SPD mitgebaut hat, Lars Klingbeil, gleich mal beide Machtpositionen. Da ist wieder Herr Pistorius und dann fragt man wieder Herr Heil. Frauen sind da bei der SPD auch nicht mehr zu finden. Bei der CDU sind, ja, wir reden jetzt von führender...
Frau Rehlinger, Frau Bayer, es gibt ja schon...
Ja, aber die will ja nicht in die Bundespolitik. Moment. So sagt sie. Also die, die jetzt aus der Bundesebene arbeiten, und da sind sie jetzt ins Saarland gegangen, also sie haben lang gesucht. Nun ist es bei der CDU nicht besser, wie wir ja bei einem dieser Bilder gesehen haben. Da saßen auch plötzlich 6 Männer. Aber wer war das? Dobrindt, altes Gesicht. Jens Spahn, altes Gesicht. Nehmen wir Julia Klöckner. Also das sind wieder dieselben Leute, von denen wir in den letzten Jahren, jetzt nehme ich wieder das mit Vertrauen, öfter, und was ist denn eine Wahl? Eine Wahl ist ein Vertrauensvorschuss. Egal, welche Partei man wählt, anscheinend öfter enttäuscht war. Bin ich jetzt zu oberflächlich, wenn ich sage, dass das auch eine personelle Notwendigkeit gehabt hätte, wenigstens in Teilen für die nächsten 4 Jahre, zu zeigen, dass man nicht die alle wieder nimmt, die bisher uns enttäuscht haben?
Also ich finde wirklich jetzt schon die ersten 2, 3 Tage nach der Wahl, dass man manchmal den Eindruck hat, es soll tatsächlich weiter gegen die Wand gefahren werden. Denn ich kann nicht bei 16% sein mit einer Volkspartei und dann sagen, Saskia Esken und Lars Klingbeil ist jetzt der starke Mann und Saskia Esken die große Verteidigerin. Also um es deutlich zu sagen, wenn die große 75-prozentige Mehrheit nicht mehr da ist, dann aus einem Verdruss, und ich würde nicht nur Vertrauenskrise sagen, sondern auch Glaubwürdigkeitskrise. Die Menschen wissen nicht, die Bürgerinnen und Bürger wissen einfach nicht, ist das glaubwürdig, was da vermittelt wird. Wenn jemand bei 16% landet und eigentlich mal eine Volkspartei war und diesen Anspruch hatte, dann sollten wir auch über personelle Konsequenzen sprechen. Dann sollte man gucken, wie kann ich Politik erneuern. Ich meine, Jens Spahn war während Corona ist eins unserer großen Wunden in der Gesellschaft, diskursiv wie in der Aufarbeitung. Jetzt kommt Jens Spahn sein Gesicht als eines der Gesichter von Corona. Also ich fürchte, dass unsere Parteien nicht kapieren, dass wir eigentlich jetzt mal abgesehen von 2029 und Generalprobe, ich sehe es ja umgekehrt, wir kriegen hier noch eine Chance. Ich sehe es ja umgekehrt, in den meisten europäischen Ländern ist es im Moment eben nicht mehr möglich, ohne rechtsextremistische oder Rechtsaußenparteien eine Regierung zu bilden. Und in Deutschland konnten wir jetzt noch ein Ergebnis haben, mit dem eine Abwehrkoalition möglich ist. Das ist ja erstmal ein Status, von dem man sagen müsste, jetzt werden sie alles Erdenkliche tun, diese Demokratie zu schützen. Die erste Meldung ist aber, NGOs und Zivilgesellschaft sollen jetzt geprüft werden, ob sie irgendwie schräge Schilder auf den Demos gehalten haben. Und das ist, glaube ich, nicht das, was wir uns jetzt erhofft haben, sondern einen eindeutigen Kurs, die Demokratie zu retten, die Wirtschaft wieder zum Funktionieren zu kriegen, die Liberalen zu erneuern und die Themen weg von der AfD zu bringen. Ich glaube, eine große Gefahr ist, die nächsten 4 Jahre das Agenda-Setting der AfD zu überlassen.
Das ist ein interessanter Übergang. Bitte antworten. Ja.
Ich versuche mal so einen gewissen Gegenpol zu setzen. Also zum einen auf der Personenebene. Merz ist ja mehrfach angetreten gegen die Merkel-CDU und hat sich ja bewusst da auch anders positioniert, und Lindemann. Also ja, da ist auch Personen sind dabei, die aus der Merkel-Zeit kommen. Aber ich würde den etwas größeren Punkt machen. Es kommt nicht nur auf die Person an, es kommt jetzt schon auf die Politik an. Und wenn es stimmt, was man sagt, dass man Politik eigentlich nur gestalten kann, wenn Krise ist. Man kriegt in einer Bevölkerung wie der Deutschen nichts gestaltet, wenn man nicht denkt, es ist notwendig, jetzt was zu machen. Jetzt ist es notwendig.
Aber jetzt hat das auch die Mehrzahl der Bevölkerung im demokratischen Sinne verstanden? Nicht in der Zerstörung, im Hass, im Gewalt, im Abgrenzen. Wenn Sie das jetzt so formulieren, muss ich zweifelnd in den Raum stellen, geht es vielen Leuten noch nicht immer viel zu gut, um zu verstehen, dass, damit es ihnen lange gut geht, sie jetzt investieren müssen, also sich anstrengen müssen. Ich benutze gar nicht den Begriff des Verzichtes. Ist das Bewusstsein auch durch die Parteien, die jetzt regieren werden, wirklich auch dann so ehrlich kommuniziert, dass man der Bevölkerung sagt, wir haben 4 Jahre, Leute, wir werden Maßnahmen ergreifen, wenn wir die Mehrheit haben, dann ist das so. Das kann sich dann als falsch oder als richtig erweisen. Aber wir regieren, das ist ja das, was man der Ampelkoalition abgesprochen hat, wir regieren. Ist das nach diesen ersten Tagen die Stimmung? Oder ist die Stimmung nicht eher so, wie schaffen wir es, einen weiteren Sonderfonds für die Bundeswehr zu schaffen, damit wir nicht anschließend über die Schuldenbremse reden müssen, über die wir nicht mehr reden können. Sie haben es gesagt, weil die Zweidrittelmehrheit fehlt. Mit anderen Worten, wo ist die Überschrift?
Also die
von Herrn Merz.
Genau. Sagen wir so, wenn wir zurückschauen, die Inflation, die hat die Bevölkerung doch sehr stark getroffen. Und Trump ist auch gewählt worden, weil die Inflation so hoch war. In Frankreich sieht man diese Entwicklung, die Unzufriedenheit, weil man weniger im Portemonnaie hat und die teuren Preise sieht. Also Wirtschaft spielt eine sehr entscheidende Rolle. Und wir stagnieren, Deutschland stagniert jetzt seit einigen Jahren. Und das ist schon bei der CDU angekommen, das ist auch bei der SPD angekommen. Jetzt wird verhandelt, jetzt wird gepokert, jetzt wird sich positioniert. Aber die haben jetzt die Chance, so würde ich es jetzt mal sagen, dass sie jetzt in dieser Krisensituation merken, sie müssen mehr in die Infrastruktur investieren, sie müssen mehr in die Rüstung investieren, da kommen sie gar nicht drum herum. Und sie müssen jetzt auch die Regeln anpassen. Und vielleicht auch, um den positiven Ton, um sie sind ja immer noch skeptisch, zu geben. Vieles ist wird in Brüssel entschieden. Also nehmen wir Bürokratie. 80% unserer Bürokratie entsteht in Brüssel. Und Brüssel hat sich bewegt von dem Green Deal hin zum Clean Industrial Deal, der jetzt heute rausgekommen ist. Also Brüssel, da sind schon andere Vorzeichen, so würde ich es jetzt mal sagen. Jetzt die Frage, reichen die aus? Und da können wir lange drüber streiten. Aber es ist nicht so, dass da Business as usual betrieben wird. Und das würde ich auch unserer kommenden Regierung zuschreiben, dass die schon sagt, es geht nicht so, wie wir es vorher gemacht haben, wir müssen hier doch ein paar Weichen stellen.
Das muss ich jetzt wirklich ausnahmsweise inhaltlich intervenieren. Brüssel klingt so, als wäre es Brüssel. In Wirklichkeit ist Brüssel nur möglich mit dem Konsens aller Regierungschefinnen. Und der Ausmaß der Brüssel-Bürokratie ist auch der Ausmaß dessen, was ob Frau Merkel oder Herr Scholz und jetzt Herr Merz mitgemacht hat. Und es war ja immer so, dass wenn es hier in den nationalen Politiken schlecht ging, war es Brüssel. Und wenn es gut ging, war es dann die eigene Regierung. Ich will aber doch noch mal, bevor wir jetzt uns auch leiten lassen wieder von dem, wie wir das erleben, die Frage stellen. Braucht es nicht nur eine Überschrift? Braucht es, was braucht es? Braucht es Handwerk? Braucht es Geld? Braucht es Leute, die das auch umsetzen können? Also selbst wenn wir jetzt 100 Milliarden in der Pflege haben, aber wir haben keine Pfleger und Pflegerinnen, was haben wir davon? Andererseits irgendwo haben wir Arbeitnehmerinnen, die es machen können, aber dann wieder kein Geld. Man hat 4 Jahre Zeit. Wo sehen Sie die zarten Pflänzchen des Regierungschefs und seiner Regierungsmehrheitspartei, Herr Kohlenberg? Wir sitzen jetzt da, ich suche Sie gerade und bin froh, dass Sie drei hier sind, weil ich heute Abend beglückt nach Hause gehe, weil Sie mir helfen, Sie zu finden. Die Stichworte kennen wir ja alle.
Ich glaube, genau das, was Sie sagen, Herr Friedmann, die Stichworte kennen wir und die Stimmungslage. Wir haben auch, glaube ich, gar nicht eine überwältigende Demokratieskepsis im Land, sondern oder Vertrauenskrise, sondern die verbindet sich in hohem Maße mit Parteien. Und das spiegelt sich ja jetzt auch in dem Wahlergebnis wieder. Und dann ist die Frage, woraus resultiert das? Weil man nicht zuletzt in ganz bestimmten Politikfeldern, und die brauche ich jetzt gar nicht namentlich zu nennen, sondern die kennen wir alle, aus Sicht ganz vieler Menschen die Parteien, die Verantwortung getragen haben in den letzten Jahren, nicht ausreichend oder nicht aus Sicht vieler Menschen das Richtige, Notwendige getan haben. Und die Überschrift wird lauten, das ist jetzt zwar kein Label, aber das ist die Sache, da jetzt natürlich anzusetzen. Aber
Sie sprechen von Parteien. Ich erlaube mir mal, einen politischen Player mitzunennen, den ich für nicht uninteressant halte, nämlich Verwaltung. Wo ärgern wir uns denn eigentlich wirklich? Wir ärgern uns jeden Tag, wenn ich mit der Deutschen Bahn fahre. Ich ärgere mich im Nahverkehr, wenn die Straßenbahnen schmutzig oder unpünktlich sind. Ich ärgere mich in der Straße, in der ich wohne, wenn das Loch in der Straße seit 8 Wochen, 12 Wochen immer noch ein Loch ist. Ich ärgere mich, wenn ich zum Einwohnermeldeamt im Sommer gehe und einen Pass beantrage und man mir sagt, das dauert 8 Wochen. dann frage ich, ich wollte nicht fürs nächste Jahr Sommerurlaub machen, sondern in diesem Jahr. Diese ununterbrochenen Erfahrungen, übrigens auch, wenn man über Migration spricht, ärgert man sich über die Migration oder ärgert man sich darüber, dass wenn irgendwo ein Rechtsverfahren erledigt wurde, da spielt es doch nicht über Migration nur eine Rolle, dass daraus keine Rechtskonsequenz entsteht. Jeder, der mal ein Zivilstraf- oder Rechtsverfahren gemacht hat, weiß, so eine Zivilklage dauert 2 bis 25 Jahre. Darüber ärgert man sich ununterbrochen. Und das ist ja ein Stück auch Staat, Politik, ich zahle Steuern. Ich komme noch mal drauf zurück und da interessiert mich auch von Ihnen allen noch mal die Aussage. Wir haben alle zusammen auch das Schlaraffenland genossen. Das heißt, wir sind 20 Jahre zurück in der Bildung, 20 Jahre im Digitalen, 20 Jahre in der Verkehrsinfrastruktur, 20 Jahre auch wieder die Industrie und ihre Bosse haben schön kassiert, Boni, alles möglich, ist ja auch in Ordnung, aber nicht innovativ weitergearbeitet. Alle hatten sich es doch ein bisschen bequem gemacht mit natürlich Millionen Ausnahmen. Und jetzt sitzen wir doch alle da und merken, wir müssen nachholen. Und gleichzeitig müssen wir aber à jour sein, weil Fragen wie globale Kriegsfragen, wie geopolitische Fragen sich auch dramatisch geändert hat. Und siehe da, das haben wir alles nicht gemerkt. Wie soll das denn der einzelne Mensch und wie soll das eine Regierung überhaupt so anpacken, dass 4 Jahre später die Leute sagen, weißt du was, ihr habt es noch nicht gut gemacht, aber wir vertrauen euch, dass ihr als Demokraten es besser macht als die Antidemokraten.
Also ich darf ein Unbehagen äußern. Weil es ist schwierig, wir haben Probleme, es ist vieles schlechter, wir haben seit langer Zeit eine Krise. Wir sind aber ein Land auf einem recht hohen Niveau. Das heißt, auch wenn wir Deutschland herunterwirtschaften, sind wir jetzt noch nicht da, wo wir stimmungsmäßig sind.
Arbeitslosigkeit steigt.
Ja, auch das, aber da gibt es Länder, da ist sie noch viel mehr gestiegen und die sind nicht automatisch nach rechts ausgerichtet. Also ich denke, wir müssen immer ein bisschen auch vorsichtig sein, dass wir nicht sagen, weil wir Probleme haben und alles ist schlecht, ist die einzige Antwort dieser Rechtsextremismus, der jetzt die Gesellschaft durchseucht, muss man fast schon sagen, weil es sich so normalisiert. Also für mich ist es wirklich wichtig, dass wir das hinterfragen. Diese Wut oder was du im Alltag beschreibst, die muss ja zwingend gar nicht die Reaktion sein. Es könnte die Reaktion auch sagen, ich übernehme Verantwortung. Ich sehe etwas, was nicht stimmt, und gehe irgendwo hin und sage, Moment mal, warum ist denn das bei mir nicht gut? Ich gehe mal dorthin, wo die zuständig sind. Du sprichst von Verwaltung. Verwaltungen sind nach wie vor eigentlich für Bürgerinnen da. Sie versuchen ja auch in einem Serviceleistungsgedanken zu funktionieren. Also ich nehme meine demokratische Pflicht als Bürgerin oder meine demokratischen Rechte, nehme Einfluss, baue diese Gesellschaft auf. Also ich denke, wir müssen im Moment auch ein bisschen Vorsicht walten lassen. Die Beschreibung der Krise ist essentiell, weil wir können sie nicht lösen, wenn wir sie nicht beschreiben, klar. Und gleichzeitig dürfen wir nicht dunkler schreiben, reden, machen, als es ist. Und wir müssen uns auch auf das viele, auf die vielen Strukturen irgendwie verlassen können, die wir haben. Denn wenn wir in die USA gehen und was dort Elon Musk konnte mit seiner ganzen Kampagne Wählt Trump, natürlich war es die Wirtschaftskrise, die sie unterschätzt haben, weil Bidens Zahlen waren gut. Mhm. Gleichzeitig gab es eine massive, wirklich gesteuerte Kampagne. Ich gebe dir die Information, die dich noch wütender macht. Und je wütender ich die Gesellschaft hochkoche, also die Wut ist ja auch eine designte, manipulierte, erzeugte, hochgekochte Wut. Da sind diese Silicon Valley Plattformen, die wir haben, und sie wollen die wütende Gesellschaft. Also wir müssen wirklich immer wieder uns bewusst machen, sie ist nicht die natürliche Reaktion auf die Missstände. Die könnte ja auch sein, ich gehe und bewege meine Demokratie. Ich gehe und gehe zu den zuständigen Politikern. Stattdessen heizen wir uns auf und können nicht mehr miteinander reden. Und was wir versäumen, ist aus den Problembeschreibungen Lösungsbeschreibungen zu machen und irgendwann mal Ziele zu formulieren. Und daran ist auch die Ampel gescheitert. Denn da waren irgendwie 100 Probleme, dann haben sie sich zersetzt, aber die Lösung gar nicht mehr arbeiten können und dadurch konnten sie auch kein Ziel formulieren.
Ich würde gerne über die Jugend sprechen. Die Jugend hat in dieser Wahl, eine große Rolle plötzlich gespielt. Nun muss man, wenn man gerade geklatscht hat, dann doch auch hören, dass die Jugend in ihrem höchsten Anteil, was Parteien angeht, die AfD gewählt hat und jetzt auch die Linkspartei einen enormen Schub bei der Jugend bekommen hat. Wir sehen, dass Jugendliche dann doch auch in Parteien sich mobilisieren und aktivieren, aber es sind ganz unverhältnismäßig wenige in die Parteien hineingegangen, die wir mit dieser Ich hab diese Mitte noch nie kennengelernt, aber wir reden dauernd, guten Tag, hier ist die Mitte. Also bleiben wir mal dabei, in der Mitte sind. Die Jugend ist die Zukunft, ob wir wollen oder nicht, das ist Natur. Wenn die Jugend aber nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich bei Marine Le Pen eine hohe Attraktivität hat, auch in Amerika ist es ja nicht anders, es ist eben nicht nur eine Phänomenologie der Alten und wir reden ja über die Demokratie und ihre Zukunft. Was macht diese Parteien so attraktiv und ist nichtsdestotrotz eine Mobilisierung eines jungen Menschen, der sich in die Demokratie, auch wenn wir sagen, die Parteien sind antidemokratisch engagiert, besser als wenn die Jugend zu Hause bleiben würde?
Also das glaube ich nicht. Ich hätte auch die Jugend jetzt ins Gespräch gebracht, weil der Blick, wo stehen wir, in anderen Ländern ganz anders getroffen wird. Ich war neulich in Spanien und ich sage, warum seid ihr so froh? Ihr habt 20% Jugendarbeitslosigkeit. Sagten ja, aber vor ein paar Jahren waren es 30%. Ja, und das wäre ja hier undenkbar.
Das meine ich.
Also wir haben eine, und deswegen geht es auf die Jugend zurück, wir haben eine Stabilität in der Jugend, weil die alle Berufe finden, duale Berufsausbildung, da werden wir drum beneidet, die gehen ins Studium. Beim Wahlverhalten, ja, das macht einem nervös. Interessanterweise, es wird immer die alten weißen Herren werden kritisiert, die haben am wenigsten die AfD gewählt, unter den Männern zumindest. Ja, das ist die Stabilität ist bei den alten Herren. Ich will es nur ein bisschen provozieren. Vor 4 Jahren hat die Jugend grün und liberal gewählt. Ja, das ist jetzt nicht eine ganz andere Jugend. Ja, das ist jetzt nicht, die sind jetzt alle gedreht worden. Also ich würde sagen, wir müssen die bewegen. Schon ernst nehmen. Das hat auch was, Sie haben das, finde ich, sehr gut gesagt, mit TikTok und Elon Musk und die Bewegung. Das sind andere Kommunikationskanäle, die da bedient werden. Aber vor 4 Jahren haben es die Grünen, die Liberalen geschafft, diese Kanäle zu bedienen und die Jugend von sich zu begeistern. Das haben die diesmal nicht mehr geschafft. Ja, diesmal haben es andere
Parteien. Alle, und da rede ich zum Ökonomen, stehen vor diesem fast gottesähnlichen Begriff Wachstum, Wachstum, Wachstum. Die Wirtschaft schwächelt, heißt immer kein Wachstum, Minuswachstum. Mhm. Arbeitslosigkeit entsteht, die deutsche Industrie hinkt weit hinterher. Immer wird dann begründet, das ist mit der Bürokratie und es sind die Steuern. Stimmt das eigentlich so? Ist die Prämisse, die über Jahrzehnte den normalen Bundesbürgern in der Mitte gehalten hat, nämlich, dass es ihm wirtschaftlich ganz gut geht. Also die Gründung der Bundesrepublik basiert auf das Wirtschaftswunder und das Friedensversprechen. Darunter konnten sich sogar alte Nazis eine Demokratie vorstellen. Und beides ist ja jetzt nicht mehr als Statik sicher. Und zwar tatsächlich nicht sicher. Was ist denn mit der Ökonomie? Versagen hier auch seit Jahren nicht wenig. Ich rede jetzt nicht von dem kleinen Handwerker, sondern im Egoismus die Maximierung von Einkommen, von Gewinn als den entscheidenden Wert eines Lebenssinnes. Alles hat immer wieder am Ende mit Geld zu tun.
Also es gab oder es gibt immer noch so eine gewisse Romantik, dass wir auch ohne Wachstum können. Wir müssen den Klimawandel bekämpfen, ohne Wachstum ein bisschen schrumpfen. Wir sind sehr wohlhabend. Und ich glaube, auf der persönlichen Ebene kann man das auch gut nachvollziehen. Aber was wir jetzt merken ist, für eine Regierung ist das extrem schwierig. Wir sehen jetzt überall die Kürzungsprogramme. Also uns betrifft es, weil die Wissenschaft gekürzt wird, aber es werden halt auch die
Kultur.
Auch die Kultur wird gekürzt. Und das ist, weil man halt Verpflichtungen eingegangen sind in Zeiten, wo Wachstum war und jetzt wir schrumpfen noch nicht, aber wir stagnieren daher. Deswegen, ich glaube gar nicht, dass das der Egoismus ist, der beglückt werden muss, sondern es ist, wir brauchen das Wachstum für die öffentliche Hand, damit wir sozusagen auch in die neuen Programme rein nicht abrupt reinmarschieren müssen, sondern dass wir das sozusagen ordentlich hinbekommen. Und das ist, glaube ich, das große Problem mit dem Wachstum. Positiv formuliert, die Pläne liegen auf dem Tisch. Ich will nochmal die Krisenerfahrung erwähnen. Auch die Merkel-Regierung wollte Flüssiggasterminals bauen. Zu Friedenszeiten. Hat überhaupt nicht funktioniert. Jetzt war die Gaskrise. Jetzt hat eine grüne und rote liberale Regierung es innerhalb von 9 Monaten geschafft, Flüssiggasterminals hinzustellen. Also, wenn es hart auf hart kommt, dann funktioniert die Maschinerie. Und die Frage ist, sind wir jetzt in einer Situation, wo die Stimmung in der Bevölkerung da ist? Wir sind bei hart auf hart oder wir machen eigentlich geht es uns ganz gut, ja, und dann hätten wir ein
Stimmung
Problem.
In der Bevölkerung finde ich ein wichtiges Stichwort. Die letzten Jahre sind geprägt von Disruption, von monologisierte Aggression, von, wie es oft heißt, Spaltung, so wie Vertrauenskrise. Ist eine Spaltung oder gibt es viele Spaltungen? Und nun ist diese Wahl vorbei. Und als dieser Moment stattfand, sagt der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz, endlich haben wir in Deutschland wieder eine konservative Mehrheit. Die Linke ist in Deutschland vorbei. Und Angela Merkel bei der Gelegenheit habe ich auch noch abgeräumt. So gesehen bleibt er sich doch eigentlich treu. Und auch das, worum es geht, ich erinnere mich schon im Jahre 2001, das ist ein Vierteljahrhundert her, war wiederum, was Migration und die Frage der Integration anging, von ihm gefordert worden, wer hierher kommt, muss der deutschen Leitkultur, Zitat, folgen. Ich habe ihn dann gefragt, was er darunter versteht. Er müsse dann doch auch verstehen, zur deutschen Leitkultur, jetzt mit, bei mir mit einem D, gehörte auch Hitler. Und was soll Leiten bedeuten in der neuen Welt? Und jetzt sagt er, ich muss es nochmal formulieren, die Wahl ist vorbei. Und da sagt er, links ist vorbei, es sei kein Platz, Zitat, für irgendwelche grünen und linken Spinner auf dieser Welt, die da draußen herumlaufen. Ist das ein guter Anfang?
Die Frage ist eher rhetorisch gemeint.
Nein. Wirklich also, nicht.
Wenn ich jetzt sagen würde, es ist ein guter Anfang.
Naja, es gibt natürlich nicht. Einige, also, die das so sehen.
Ja, also ich meine, die Antwort ließ ja nicht lange auf sich warten, auch aus dem Willy Brandt-Haus naheliegenderweise. Und das war ja nicht nur der Juso-Vorsitzende. Es gibt ja jetzt keine Konservative. Also es gäbe sie rechts, ja, dann wieder außen und drinnen. Es gäbe eine schwarz-blaue rechnerische, die aber politisch ja keine Mehrheit ist, weil die Union das ja kategorisch ausschließt, mit der AfD zusammenzuarbeiten. So, das heißt, jetzt ist die Union rechts. Jetzt ist er darauf angewiesen, mit der Sozialdemokratie eine Regierung zu bilden. Ja, aber es gibt ja jetzt keine konservative Agenda. Also wenn, das war unser Ausgangspunkt der Diskussion, wenn es zu einer solchen Regierung kommt, dann ist das keine konservative Regierung, dann ist das auch keine rechte Regierung. Dann, Herr Friedmann, ja, ich meine, das sind Mitte-Parteien, zentristisch. Sie ruhen auf diesem Fundament, was man sich gegeben hat 1949 in diesem Grundgesetz. Denn dieses Fundament musste ja politisch auch mit Leben gefüllt werden. Und das waren schon die Parteien, das war erst die Adenauer-CDU, aber danach Godesberg war es ja auch die Sozialdemokratie. Und da steht mal für die Grundentscheidung, deswegen würde ich sie schon auch als Mitteparteien immer noch sehen. Also insofern, wenn man sich da jetzt zusammentun wird, ich glaube, das kann funktionieren, das muss auch funktionieren, es wird schwierig sein, dann ist das keine rechte Agenda und dann ist es auch keine rechte Regierung.
Eines der Kernthemen ist und bleibt, weil es so getriggert ist, Migration. Nun sind ja einige Aussagen auch bereits getroffen worden, vor der Wahl, in der Wahl, nach der Wahl. Der Koalitionspartner, wenn überhaupt, heißt Sozialdemokratie, wahrscheinlich der geeignetste von allen, um sich ein Stück in dieser Frage mit der CDU zu einigen. Es bleibt aber, während all das besprochen wird, ein schwarzes Loch, ein Teil der Realität in Deutschland zu sehen, die überhaupt nichts zu tun haben mit irregulär, mit illegaler Migration, sondern mit einer Befriedigung einer Gesellschaft, die seit Jahrzehnten eigentlich nur erfolgreich ist, weil Menschen kommen und gehen. Was bedeutet diese neue Zeit, diese nächsten 4 Jahre in diesem Thema, wo man weder von der CDU noch von der SPD weiß, wie man solche Begriffe, dritte Generation mit Migrationshintergrund, all diese Vorurteile, die wabbern und schwabbern, noch kennt. Wie soll denn das angepackt werden? Und bei, das will ich dann doch noch mal sagen, 20% AfD.
Ja, das ist ja eigentlich die Tragik, weil wir es nicht geschafft haben, was 2012 mit Thomas de Maizière als Innenminister begann, der eigentlich tatsächlich mit der Erneuerung der Zuwanderungsgesetze ein sehr modernes Arbeitsrecht, ein sehr offenes letztlich hatten, verbindet man nicht mit ihm, aber er hat letztlich mit dafür gesorgt, dass er wollte, dass Deutschland als Einwanderungsland verstanden wird, was ja damals als Zuwanderungsgesetz maskiert werden sollte, bis man hierzulande soweit ist. Das sind alles die schmerzhaften Dinge, über die wir ungern reden, dass es doch auch breite Teile in der Bevölkerung gibt, die ganz froh sind, wenn jetzt da die AfD ist und die es möglich macht, solche Themen wieder klein zu halten. Ach, Diversität, ein paar Jahre wollten wir es, jetzt wollten wir es doch nicht. Und man löst im Moment unglaubliche Verletzungen aus in einer, eben in der größten Gruppe der Eingewanderten, die sich hier als Deutsche fühlen oder zumindest zu Hause fühlen, die sagen, das ist genauso mein Land wie dein Land, die genauso angegriffen werden von Kriminellen und Straffälligen, die eben genauso Opfer sind und nicht Täter. Also dieses Einheitsgefühl wurde auf so wuchtige Art attackiert. Und die AfD ist aus meiner Sicht da manchmal auch eine Ausrede, wenn ich ehrlich bin. Denn wir tun immer so, als wäre es gut gewesen. Als hätten wir da hier so idyllische Zustände gehabt die letzten Jahrzehnte. Und ich habe vor den Wahlen für meinen Instagram-Account mit meinem Kollegen ein Video gemacht und wir haben geguckt, was für Rhetoriken gab es denn eigentlich seit den 90ern, als das Asylrecht zum ersten Mal verschärft wurde und ausgeholt wurde. Und wir haben wirklich die alten Nachrichten gesehen, gibt's ja die Archive. Und damals, es war 1:1, es geht von 91 bis 2025 in fast analoger Art und Weise darum, dieses Asylrecht endlich auszuhebeln. Es ist dieselbe Rhetorik, es ist dieselbe Mechanik der Sprache, möchte man fast sagen. Es ist dieselbe Mechanik der Gesetzgebung. Und wer ist eigentlich das Opfer? Die Menschen, die hier ganz normal zusammenleben wollen. Inzwischen sind es 25%. Und die sich seit 2012 eine Normalisierung der Einwanderungsgesellschaft erhofft hatten, die jetzt wieder zur Disposition steht. Und wenn man dann Videos sieht, die das ganz wunderbar auf einfach verstehbare Weise in sozialen Medien zeigen. Man ist in einem Pflegeheim, in einem ein junger Jahrgang in Ausbildung, macht ein Video, alle stellen sich zusammen hin und sie stehen auf einer langen Treppe und man sieht 26 junge Menschen. Wir sind der Jahrgang, wir werden morgen in Deutschland, dieses sehr alte demografische Land, ein sehr altes demografisch, sehr altes Europa, das sind unsere eigentlichen Probleme. Sie wollen morgen unsere Eltern pflegen und was dann heißt es, und wenn die jetzt alle raus müssten aus diesem Land, weil wir so fremdenfeindlich wird, dann stehen nachher 3 oder 4.
Ja, man kann es noch mal anders zeichnen. Wenn man die so furchtbar findet, sollte man ja nie wünschen, dass sie die eigenen Eltern pflegen. Und da wird die Sache dann doch wieder so paradox. Aber ich will.
Aber eins möchte ich sagen, was dir so wichtig ist. Tatsächlich konnte ich beobachten bei diesen Videos von damals, dass sowohl international als auch national sehr viel deutlicher gesagt wurde, die Neonazis, die Rechtsextremen. Während wir heute sagen, ach, die sind ja vielleicht gar nicht rechtsextrem, die sind vielleicht Protestbürger, die sind vielleicht enttäuschte Bürger, die sind vielleicht nur nicht so glücklich mit der Wirtschaftslage. Also das kann man wirklich beobachten, wie die Medien selbst eigentlich angefangen haben zu sagen, wir dürfen das nicht mehr als das benennen, was es ist.
Ich würde gerne das nutzen, um mit Ihnen die Paradoxie zu besprechen. Einerseits brauchen wir dringend junge Menschen, die arbeiten. Aus purem Egoismus brauchen wir die alle, damit die Rentensysteme funktionieren. Wir brauchen sie auch, damit die Dienstleistungen funktionieren. Wir brauchen sie in den Kliniken, wir brauchen besonders Qualifizierte, wir brauchen aber auch weniger Qualifizierte. Auf der anderen Seite scheinen wir auch in diesem Wahlkampf nochmal wieder einen Rückschritt erlebt zu haben, wie man mit Menschen Signale setzt, die jetzt zu uns kommen, nicht nur wollen, sondern die wir händeringend zum Überleben brauchen. Und wir haben auch ein bisschen in die Archive reingeschaut, unsere wunderbare Redaktion, und haben uns dann nochmal erinnert, dass es bereits einen Wahlkampf gab mit einem Aspiranten der CDU, Rüttgers hieß der, und der Slogan war damals Kinder statt Inder. Das Ergebnis ist, ein paar Jahrzehnte später sind keine Kinder da und keine Inder da. Und wenn man sich jetzt dann von außen anschaut, was Menschen sich hier angeschaut haben, nicht nur in den letzten Wochen, das ist in Frankreich nicht anders, das ist in England nicht anders gewesen. Aber wir reden ja von auch hochqualifizierten Kräften, die sich die ganze Welt aussuchen können. Würden Sie, wenn Sie aus Indien kommen oder aus Jamaika, exzellenter Arzt sind, wenn Sie IT-Spezialist sind, unbedingt dann nach Sachsen-Anhalt gehen oder insgesamt in ein Land, wo ein ganzer Wahlkampf sich damit beschäftigt hat, über illegale, sonstige Migration zu sprechen? Und wie kommt man aus diesem Kreislauf, und zwar nicht aus moralischen Gründen? Das will ich ausnahmsweise ganz deutlich sagen. Nicht, weil wir das Asylrecht so nach vorne tragen, sondern ausschließlich, weil es in unserem Interesse ist, zu überleben. Wie kommt man aus der Spirale raus, wenn man sieht, wer jetzt die Personen sind, die wahrscheinlich die nächsten 4 Jahre regieren?
Also das ist, finde ich, eins der großen Probleme, dass wir diese Diskussion nicht sachlich führen können, sondern dass die immer in irgendeiner Ecke landet und wir Migration nicht, also einfach, was kann man tun, dass Migration besser wird, wie kann man Integration stärken, wie kann man auch illegale Migration zurückführen, ohne dass man direkt in diese, also in eine sehr emotional geladene Diskussion führt. Was ich beobachte, ist, dass die Regierung schon einiges gemacht hat. Wir haben das Fachkräftezuwanderungsgesetz, das hat einiges bewirkt. Wo die Diskussion uns wieder gestört hatte, hatte die Regierung vorgehabt mit dem Wachstumspaket, dass man die Steuern senkt für Fachkräfte aus dem Ausland temporär. Empirische Studien zeigen, das hat eine Riesenwirkung. Ja, also in Spanien die Fußballspieler, die kriegen die Steuern, die Lohnsteuer müssen sie die ersten Jahre nicht zahlen, aber das ist nur die Anekdote. Man sieht aber, dass das die Fachkräfte tatsächlich...
Das ist furchtbar.
Genau, die Diskussion haben die auch wieder zurück, aber es wirkt das Instrument. Also deswegen,
beim Fußballspieler
weiß ich es nicht, ja, aber bei den Fachkräften hätte es eine Wirkung gehabt, das konnte man nicht diskutieren. Ich würde positiv, weil Sie das so sagen, die Regierung, die jetzt kommt, die CDU war jetzt in der Opposition, hatte Zeit gehabt, darüber nachzudenken, ja, dass das hilft und... Hatte mein Ministerpräsident mal gesagt, als Anekdote, Thinktanks sind gut für die Opposition, weil die müssen nachdenken. In der Regierung muss man handeln, dann sieht man nicht alles, dann muss man handeln. Und jetzt hatten sie Nachdenkzeit. Und die CDU hat auch viele Bürgermeister, Stimmen vor Ort, die kriegt, also die SPD auch, aber das ist, glaube ich, das, was den anderen Parteien doch etwas fehlt, dass man auch die Probleme vor Ort sieht und mit nach Berlin trägt. Deswegen, ich glaube, in dieser Kombination Fachkräftezuwanderung ernst nehmen, Fachkräfte integrieren, wie gesagt, da läuft einiges unter dem Radar, aber gleichzeitig die Probleme, die da sind, kann man nicht wegdiskutieren, die sind ja da, die müssen vor Ort angegangen werden und da ein gutes Verständnis für haben. Ich glaube, diese Kombination, das ist auch eine Chance, die wir haben die nächsten Jahre.
Vielleicht nur noch kurz dazu. Ich glaube, genauso wie Sie sagen, Zuwanderung ist ja nicht gleich Zuwanderung, sondern wir haben unterschiedliche Arten von Zuwanderung. Herr Friedmann, Sie haben ja darauf hingewiesen. Fachkräfte, der Arbeitsmarkt, eine alternde Gesellschaft und so weiter. Wir sind ja händeringend, wie Sie zu Recht sagen, ganz egoistisch darauf angewiesen. Das ist das eine. Da sehe ich jetzt aber auch gar nicht die große Zurückhaltung politisch, das zu akzeptieren. Das hat dann natürlich etwas mit Ausbildungsstand zu tun, mit Kompetenz, mit Erwerb und so diesen Dingen. Natürlich auch mit der Frage, da sind wir dann wieder bei Verwaltung und Bürokratie, Anerkennung von Abschlüssen und wie lange braucht man da. Wir machen ja auch in der Forschung, in den Universitäten ja die Erfahrung, dass es überhaupt nicht so einfach ist, Anerkennung von auswärtigen Abschlüssen oder überhaupt auch als Wissenschaftsstandort oder als universitärer Standort heute attraktiv zu sein. Die andere Art von Zuwanderung ist dann, oder Migration, ist dann die humanitäre. Und auch da, würde ich sagen, muss man differenzieren. Also wenn wir ja Umfragen lesen, das sind dann nicht nur anekdotisch die Bilder, 2015 am Münchner Bahnhof oder auch heute im Ruhrgebiet nach wie vor, ich bin sehr viel im Ruhrgebiet, Integrationsprojekte vor Ort, man ist da Zivilgesellschaft unterwegs, dann nehme ich schon wahr, dass in der deutschen Gesellschaft viele Menschen auch helfen, und zwar bei humanitärer Zuwanderung, wenn es um Flüchtlinge geht, die in Not sind, die verfolgt sind, die hier das Asylrecht in Anspruch nehmen wollen, Artikel 16a, dann sehe ich durchaus in der Gesellschaft nach wie vor eine Hilfsbereitschaft, unzweifelhaft, auch zivilgesellschaftlich. Es gibt auch Widerwillen, es gibt Widerstand und es gibt Hass. Das ist zweifellos der Fall. Und dann gibt es noch eine andere Art von Migration und Zuwanderung. Und ich glaube, darum dreht sich ja jetzt sehr viel in der Diskussion. Und ich glaube, hier ist die neue Regierung gefordert, sehr zügig zu handeln. Nämlich sozusagen diese Migration, die selbst nach dem geltenden Asylrecht im Grunde gar nicht stattfinden dürfte. Auch unter Achtung dann des europäischen Rechts. Ich stimme Ihnen, Herr Wambach, ausdrücklich zu, dass natürlich die Ampel bei allen Fehlern, die sie gemacht hat und dem unschönen Ende, aber ja durchaus auch auf dem Gebiet der Migration, gerade auch auf europäischer Ebene, einiges mit vorangebracht hat, mehr als die Vorgängerregierung. Letzter Punkt, diese irreguläre Migration, und das ist nachher auch eine Verwaltungssache. Natürlich
haben Sie rechtsstaatliches Problem.
Rechtsstaatliches Problem, Umsetzungsproblem.
So.
Aber genau da wird man ansetzen müssen und jetzt differenzieren müssen
bei den unterschiedlichen Arten. Man müsste also erreichen endlich, dass man das eine tut, ohne das in eine sehr unmenschliche Sprache zu übersetzen. Ich will aber ein Stück weitergehen. All das, was mit Ausländer, in Anführungsstrichen Gastarbeiter, wie man das bei ihren Eltern noch genannt hat in Deutschland und so nennt, hinter all dem gibt es soziale Probleme. Und damit auch wirtschaftliche Probleme, die es auch heute geben würde, wenn die Leute nicht kommen. Wir haben ein objektives Wohnungsproblem in Großstädten. Und zwar nicht nur vom Preis, sondern überhaupt vom Angebot. Wir haben ein bildungsstrukturelles Problem, wo auch hier wieder nicht nur die Gebäude versiffen, sondern Lehrer und Lehrerinnen nicht ausreichend vorhanden sind, Sozialarbeiterinnen nicht ausreichend vorhanden sind. Wir haben ein weiteres strukturelles Problem und das ist doch das, was unser Alltagsleben gerade ist. Man wohnt, man hat die Kinder, wenn man sie hat, in halbwegs guten Schulen. Und wir haben ein neues Problem, die Sicherheit des Arbeitsplatzes plus reicht mein Lohn? Das sind sehr existenzielle ökonomische Fragen, weil auch die Schule und die Bildung eigentlich verspricht, meinen Kindern geht es besser. Und zwar nicht nur ökonomisch, sondern von der Bildung, was in der Regel wieder dazu führt, dass man mehr verdient, je gebildeter man ist. Wer trägt die Verantwortung für den Zustand? Und wie soll man sich das bitte vorstellen in einem föderativen Deutschland? Wir sind eine Demokratie mit einem Föderalismus. Und auch mit der Frage, wie viel das kostet, wie dieses Wunderwerk entstehen soll.
Also ich will nur so ein bisschen zurückbremsen. Wir reden schon auf einem sehr hohen Niveau. Also die Jugend von heute wächst auf 45 Quadratmeter Wohnfläche. Ich bin aufgewachsen auf 25 Quadratmeter Wohnfläche im Durchschnitt.
Aber daran ist die Jugend nicht schuld.
Nein, das hat sie bekommen. Das hat sie bekommen, weil wir ein Wirtschaftswachstum hatten die letzten 50 Jahre.
Warum ich da kurz interveniere, wenn Sie sagen, Menschen leben immer aus der Ist-Situation und erleben Verbesserung und Verschlechterung. Mein Vater, seligen Angedenkens, hat mir immer gesagt, es ist leichter, von der Einzimmerwohnung in die Zweizimmerwohnung umzuziehen, als von der Zweizimmerwohnung in die Einzimmerwohnung. Ich wollte das nur sehr vermenschlichen.
Nein, das ist korrekt. Ich nehme auch noch ein zweites Beispiel, weil es ist immer, was bedeutet das? Und einer hat mal gesagt, schau mal, wie du 1970 zum Zahnarzt gegangen bist und wie du heute zum Zahnarzt gegangen bist. Was das doch für eine dramatische andere Behandlung ist. Und die Medizin entwickelt sich auch weiterhin. Also da sind ja ganz spannende Entwicklungen. Also auf dem Level diskutieren wir. Wir haben das Glück, dass die Arbeitslosigkeit noch nicht so angezogen hat. Also wenn man sich überlegt, wo die Schröder-Reformen stattgefunden hatten, da hatten wir 5 Millionen Arbeitslose. Das war eine andere Welt. Das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. Das ist das, was die Italiener immer noch haben und die Spanier auch, obwohl sie jetzt runter sind. Uns wäre das undenkbar, solche Arbeitslosenzahlen damals zu haben. Also das meine ich mit der Basis, die wir schon haben. Wir sind sehr innovationsstark. Bei den Patenten sind wir nach wie vor führend, übrigens auch beim Elektromotor. Der Verbrenner geht zurück, auch im Elektromotor. Ich will nur jetzt auch die andere Seite sagen. Und die Pläne liegen auf dem Tisch. Das war damals schon Ende der Regierung. Habeck hatte einen Plan vorgelegt, Lindner hat einen Plan vorgelegt. Die haben sich natürlich vollkommen widersprochen, aber es waren zwei Pläne, die da waren. Ja, das ist, die beide auch gute Aspekte drin hatten in den Wirtschaftsplänen. Und die Aufgabe der neuen Regierung wird es sein, dies zu, also jetzt nicht die beiden Pläne, die haben ihre eigenen Pläne, aber die Elemente, die da drin waren, zusammenzuführen, und da sind die Vorschläge da. Und ich glaube, wenn wir das sehen, also was ja diskutiert wird, Infrastrukturausbau, der Regulierung abbauen, ja, wir brauchen die Fachkräftezuwanderung, die da ist. Die Verteidigung ist eine Chance. Wir jammern, dass die dass unsere Industrie abbaut, und jetzt kriegen wir einen Boost, dass wir 50% höhere Verteidigungsausgaben haben in unseren Industriesektor. Ja, das ist gerade für die Industrieregionen. Die freuen sich, ja, die Aktienkurse steigen bei den Unternehmen. Also ich will nur sagen, dass die Strukturen da sind. Die Frage ist, kriegen wir es umgesetzt? Und das ist wirklich
Ich würde aber gerne Ihre Spur verfolgen. Was Sie gesagt haben, ist, unser Anspruchsdenken ist enorm. Wir sind eine Schlaraffenlandgesellschaft, verwöhnt, auf einem sehr hohen Niveau. Daraus entstehen Diskussionen Work-Life-Balance. Daraus entstehen Diskussionen, nur noch 4 Tage arbeiten, aber mit 5 Tage Lohn. Ist das ein gesellschaftliches Missverständnis, zu glauben, dass man in einer globalen Welt des 21. Jahrhunderts, wo in anderen Ländern Diktaturen, alles ganz furchtbar, aber nehmen wir mal China. Eine 500 Millionen Menschen ist aus einem Leben einer Welt, wo es kein Wasser gab, kein Strom gab, in das hineingekommen, was wir bürgerliche Mitte nennen. Shanghai ist genauso wie Paris. Der Unterschied ist für mich fundamental, dass selbst auf der Toilette in Shanghai Präsident Xi mitschaut. Aber viele halten das für dann doch nicht so schlimm und sagen, ja, dann nehmen wir autoritäre Parteien, aber dann geht's uns wieder gut. Was bedeutet dieser Kulturwandel? Ist er nötig? Oder ist das, was wir gerade beobachten, ein Zwischenzeitraum?
Also ich würde ganz schnell hierbei, dann wählen wir autoritäre Parteien, dann geht es uns wieder gut, einhaken. Denn das Erste, was jetzt die Menschen in den USA sagen, ist, Trump hat uns versprochen, es wird uns besser gehen. Die wenigen Maßnahmen, die er jetzt schon macht, führen dazu, dass es den Menschen schlechter geht. Also es gibt eigentlich dafür keine Belege, den Ärmeren. Und das Problem haben wir ja auch. Wir haben einen Teil des Landes, die leben im Verschlaraffenland. Wir sind, was Vermögen und Erbe angeht, ein Land, das sehr viel vererbt, aber eben nicht allen. Und diese Ungerechtigkeit, diese Schere, wir haben, glaube ich, jedes fünfte Kind in Deutschland wächst in Armut auf, statistisch. Also ein Land, das diesen Wohlstand eigentlich zur Verfügung hätte, wenn es dran würde, Kinder in Armut aufwachsen zu lassen. Und dann kommt
auch in Bildungsarmut.
Wollte ich gerade ergänzen. Und dann kommt die Bildungsarmut. Und es ist leider auch nicht so, wie du eben gesagt hast, dass die Bildung in Deutschland uns nachher den ökonomischen und sozialen Aufstieg ermöglicht. Die Bildungsforscher sagen, es dauert 6 Generationen eigentlich. Also das heißt, ich kann mich bilden, ich kann machen, der Aufstieg kommt nicht. Und wir haben vorhin über junge Menschen geredet, die plötzlich links wählen oder AfD. Also ich glaube, da hat sich auch vieles verändert, denn früher hat die Partei irgendwo aufgehängt und Leute wollten in der Partei, dann ging man in den Ortsverein. Heute kommen die Parteien, wenn sie eine Strategie haben, zu diesen Jungen ins Handy. Und da kommen dann diese Ideen. Und die Angebote von links sind insofern attraktiv, weil wenn ich ein junger Mensch bin, dessen Eltern nicht mehr eine Wohnung vererben, wo ich nicht ein Vermögen geerbt habe, wo ich eigentlich mit 40 aufhören kann zu arbeiten und dann mache ich noch irgendwelche Verwöhnprojekte, dann ist eine Partei, die sagt, ich sorge für gerechtes Wohnen, natürlich eine, die mich tief ins Mark trifft, denn ich habe Angst, wie ich wohnen kann. Es gibt genug Menschen, die haben Angst davor, ob sie ein Dach über dem Kopf haben, und das in einem reichen Land. Und da geht es, glaube ich, um Vermögensverteilungen, und das wird sich jetzt aber mit der GroKo nicht so leicht lösen lassen. Das ist ein Problem, das wir eigentlich in dieser GroKo-Zeit mit aufgebaut haben. Solange wir nicht an diese Schere herangehen, können wir auch die Maßnahmen eigentlich gar nicht passgenau geben, weil die Bedürfnisse sind so unterschiedlich. Und ich müsste eine Partei an der Macht haben, die Begriffe zurückbringt wie Solidarität, soziale Marktwirtschaft sichert sozialen Frieden. Das sind aber Konzepte, über die wir gar nicht mehr sprechen können, weil selbst wenn wir hier in einer sehr elitären Runde mit viel Zeit sprechen, versuchen wir eigentlich entlang wieder der AfD zu reden, nämlich wie nützlich sind Migranten, wie sehr haben wir verschärft das Asylrecht. Das heißt, wir selber kommen gar nicht mehr aus der diskursiven Enge heraus. Und ich fühle mich im Moment immer so, wie kann ich eigentlich mal kurz, so wie Moses, das Wasser teilen, diese Diskurse wegschieben und alle mal einladen, dass wir uns zusammen hinsetzen und sagen, wir haben noch Ressourcen. Es gibt noch Vermögende. Es gibt in Österreich, glaube ich, die Tochter der Familie Engelhorn, die sagt, ich möchte mein Vermögen der Gesellschaft zur Verfügung stellen. Dass wir Lösungen gemeinsam suchen, solange wir das können. Denn das Autoritäre, wir sind jetzt hier sehr binnendeutsch geblieben, das umzingelt uns ja. Die Wirtschaft, die Rüstungen sollen ja nicht wachsen, weil die Wirtschaft funktioniert, sondern weil die Bedrohungslage international so ist, dass Europa sich morgen wird vermutlich verteidigen müssen, sogar gegen die USA, wenn alles schlecht läuft. Also, dass wir unsere Intelligenz, unsere Jugend, unsere Menschen in Rente, die noch Wissen haben, Verwaltungen in der Rente mal jetzt alle zusammenzuholen, die ganzen Ressourcen zu bündeln, zu sagen, wie kriegen wir in diesen 4 Jahren wieder irgendeine Dynamik, wo dann Projekt 2029 gescheitert ist, weil wir Dinge wieder zum Laufen gebracht haben. Und nicht immer nur so entlang der AfD, wir bieten selber auch hier, wenn wir reden, kaum Lösungen an, weil wir kommen durch die Mauern.
Aber es ist dir erlaubt, sie anzubieten.
Es ist erlaubt, aber wir kommen durch die Mauern nicht durch, die uns gesetzt werden. Und ich möchte, weil es vorhin um Migration, ich weiß, ich habe das lange Redetake, aber wir haben vorhin über Migration geredet und ich habe gar nichts dazu gesagt. Es ist nicht so, dass wir einen Diskurs in dieser Stimmung haben können. Und er wird Halt machen, weil der Arzt kommt dann raus und man sieht nicht, ob er Arzt ist. Also es geht um, wie viel Würde hat diese Gesellschaft verinnerlicht, sie anderen und jedem entgegenzubringen. Und diese Stimmung kippt gerade und das ist hochgefährlich. Und es ist nicht so, dass je gebildeter ich bin, desto mehr wird man mir jetzt den Teppich ausrollen. Ich will keine Work-Life-Balance, ich mag sehr gerne arbeiten. Und trotzdem, wenn ich einen Take auf Twitter nehme, der dir nicht gefällt, steht 700 Mal drunter, verlass mein Land. Also wir kommen in eine Stimmung, die, und das meine ich mal mit dem Heizkessel, diese Temperatur runterdrehen. Und das schaffen wir nur, wenn wir auch diskursiv und diese wunderbaren Räume, die Deutschland hat. Meine Familie kommt aus dem ehemaligen Jugoslawien. Sie hatte solche Räume never ever in einem ländlichen Raum wie hier. So viele Menschen an so einem Abend, um über Demokratie nachzudenken. Das gab es nicht. Und wir haben auf 6 Quadratmetern gewohnt. Und dass man das erkämpft hat und das verteidigt, das wünsche ich mir jetzt von einer Bundesrepublik, die erwachsen werden muss, weil sie der große Bruder verlassen hat.
Beide. Herr Kronberg, beide haben etwas gesagt, was ich auch sagen würde. Ich bin auch, wenn man es will, ein Migrantenkind. Meine Eltern kamen aus Polen, ich bin in Paris geboren. Mit 10 Jahren konnte ich kein Wort Deutsch. Beide haben etwas so gesagt wie, man kann Freiheit anscheinend nur so leidenschaftlich erzählen, wenn man auch weiß, was Unfreiheit ist. Man kann Wohlstand wahrscheinlich nur so wertschätzen, wenn man weiß, dass manchmal Spaghetti ein Vermögen kosten. Man kann wahrscheinlich Demokratie als Idee nur wertschätzen, wenn man auch Erfahrungen hat, wie es ist, wenn es autoritär zugeht. Wenn wir das jetzt gerade so gehört haben, kommt aber trotzdem etwas dazu, was diese Gesellschaft in der Tat, außer denen, die hierher geflüchtet sind, nicht kennt, nämlich Krieg. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, das ist die, für mich jedenfalls eine der unglaublichsten Erfahrungen, wie Menschen unter so einer Situation 3 Jahre, ich rede jetzt von der Zivilbevölkerung, nicht immer nur von denen, die kämpfen, stehen. Und wir haben das auch immer mit einem Schritt nach vorne, 1,5 Schritt nach zurück und dann wieder ein bisschen nach vorne, dann wieder seitwärts. Das war auch in der Bundesregierung repräsentativ sichtbar erlebt. Nun haben wir das erlebt und nun sind wir demokratisch und haben allen gesagt, es ist auch der Kampf um unsere Freiheit. Es ist der Kampf um die Freiheit der europäischen freien Länder. Und über Nacht kommt dann ein amerikanischer Präsident und erklärt einfach Wladimir Putin wieder zu einer Person gratissima und macht, ohne dass er die Ukrainer, geschweige denn den Präsidenten dazu nimmt, Verhandlungen, irgendwelche Deals. Und wir stehen nackt da. Wir erleben eine doppelte Nacktheit. Erstens, dass uns keiner fragt und zweitens, dass man uns damit andeutet, nur schaut euch das genau an, weil ihr könnt euch auch nicht verteidigen. Sind neben all dem, was wir gerade gesprochen haben, solche doch sehr existenzielle Erfahrungen disruptiv, also machen sie nervöser, zerstörerischer, bringen sie Raum für Demagogen Oder ist unsere demokratische Gesellschaft mehrheitlich mittlerweile so stabilisiert, dass sie endlich, wann auch immer das Wort beginnen würde von der Zeit, sagt, wir machen das, wir verändern uns, wir lernen?
Wir erleben beides. Die Stärke der AfD, das ist ja nicht nur das Thema Migration und Zuwanderung, sondern das ist ja auch das Thema, das, was Sie gerade, was angesprochen wurde, Krieg und Frieden und der Umgang sozusagen mit diesem Krieg Russlands in der Ukraine und das Verhältnis eben auch zu Russland und zu Wladimir Putin. Das verbindet sich stark mit der AfD, mit ihrer Agenda. Das sehen wir ja nicht zuletzt auch in Wahlergebnissen und Hochburgen der AfD und in ganz bestimmten Einstellungsmustern eben auch in Ostdeutschland, wo das wesentlich ausgeprägter noch ist als beispielsweise jetzt im Ruhrgebiet, wo früher rote Hochburgen heute zu blauen werden. Und wir sehen es natürlich auch bei einem Aufkommen und Erstarken, auch wenn es jetzt knapp scheiterte an der 5%-Hürde, aber immerhin ja knapp drunter und an Landesregierungen beteiligt. Einen solchen Erfolg in so kurzer Zeit hat es noch nie gegeben als Partei, dem Bündnis Sarah Wagenknecht, dass er dafür angetreten ist. Und wenn wir uns seinerzeit, es ist ja noch nicht lange her, an die Demonstration in Berlin, Frau Wagenknecht, Frau Schwarzer, die Menschen, da war das natürlich ein Thema. Das ist das eine. Das andere ist aber auch ja da. Und dafür stehen dann andere Parteien und dafür stehen eben auch Einstellungen der Bevölkerung. Was ich jetzt sage, ist eben auch im Spiegel der Stimmungslagen der Menschen. Es gibt also genau das Erste, was Sie gesagt haben, dass man ja sagt, im Grunde, warum sollen wir da helfen und wir brauchen jetzt den Frieden und nicht so viel Verteidigung und wir beteiligen uns auch nicht an einem weiteren Sondervermögen, wenn es um Verteidigung geht, also wenn soziale Infrastruktur, daran beteiligen wir uns bei einem Sondervermögen, die Linkspartei, aber eben nicht sozusagen, wenn es um Verteidigung und Sicherheit geht, das schließen wir dann aus. Und gleichzeitig haben wir aber natürlich auch die Parteien und ein Großteil der Menschen immer noch im Land, die sagen, ja, die Menschen in der Ukraine, die verteidigen tatsächlich die Freiheit für Europa und auch für uns. Und es ist selbstverständlich, dass wir eben auch weiter helfen, dass die Menschen hier hinkommen, dass den Menschen geholfen wird, dass man da also sozusagen das positiv sieht. Das sind ja die Parteien jetzt wieder, die sogenannten, ich würde an dem Begriff festhalten, Mitteparteien. Das war die Ampel, das schließt die Union mit ein. Da sehe ich nach wie vor einen großen Konsens. Und bemerkenswert ist ja hier auch gerade die Entwicklung der Partei Die Grünen, weil sie in die 60er Jahre eingangs zurückgegangen waren. Wo kommen die Grünen her? 60er, 70er Jahre Bürgerbewegung. Kein Militär, keine Verteidigung, keine Waffen. Wie hat sich das in den letzten Jahren...
Das war Joschka Fischer mit dem ehemaligen Jugoslawienkrieg. Der hat die Grünen letztendlich verändert.
Genau.
Aber das mich interessiert, ich verstehe Ihre Analyse, aber was mich interessiert ist, wir sind ja hier ein Demokratieforum. Demokratie basiert auf Anerkennung, Respekt und die Würde des Menschen, die in allen Fragen eine Rolle spielt. Wir erleben, auch junge Menschen erleben momentan Folgendes. Der Stärkere bestimmt. Die Demokratie hat auch immer Minderheitenschutz gehabt. Und wenn wir das jetzt geopolitisch sehen, hat die demokratische Welt irgendwann gesagt, Weltordnung bedeutet, auch die Schwachen entscheiden, mit wem sie gehen und nicht die Staaten schlucken sie. Also wir erleben eine Zeit der Stärke. Donald Trump, Elon Musk, wenige Menschen, die die große Macht haben, scheinen bestimmend zu sein. Die autoritäre sowohl verbale als auch inhaltliche Form wächst. Das Ausrufezeichen wird immer größer und dominanter. In der Ökonomie ist das Thema der Konzentrationen, nicht also der Aufsplitterung. In der Ökonomie ist das, was Jagoda gesagt hat, ein Teil der Bevölkerung hat extrem viel. Ich bin da jetzt nicht ein Repräsentant der Linken, sondern ich versuche nur Wahrnehmungen herzustellen. Andere verdienen nie das, was viele im Vermögen haben. Also der Starke, der Sieger, männlich gesprochen übrigens, nicht ohne Grund, nicht weil ich gegen das Gendern bin, sondern bewusst. Das ist doch das, was wir erleben. ist das aber nicht gleichzeitig genau das Zerrüttungsphänomen eines Versprechens von Demokratie, wo wir von Solidarität, von sozialer Gerechtigkeit, von Menschlichkeit, von Gleichwertigkeit sprechen? Also was passiert mit Demokratie und gerade auch dem Vertrauen in die Ökonomie, wenn wir alle, auch gerade beim Krieg, und deswegen habe ich dieses Beispiel genommen, merken, kommt einer vorbei und er macht einfach so. Und plötzlich ist der, der ein Kriegsverbrecher war, wieder mitten am Tisch. Und einer, der heldenhaft versucht hat, irgendwie das hinzukriegen und Jahre nur noch bettelnd unterwegs war, ist die Persona, die Ärger macht, die im Wege steht. Und bei all dem, das will ich jetzt dann doch noch an Sie noch mal richten, gibt's einen Gewinner, nämlich die großen Unternehmen und die Industrie und die Ökonomie. Was macht das mit Demokratien?
Die soziale Marktwirtschaft hatte eigentlich immer den Anspruch gehabt, Macht abzubauen. Also das Wettbewerbsgesetz war auch das große Entmachtungsinstrument, dass wir nicht die Großunternehmen sehen, die die Agenda bestimmen, sondern die sind im Wettbewerb und da behaupten sie sich. Aber sie haben nicht das Sagen und können jetzt wie gerade im Digitalbereich einzelne Unternehmen wirklich die Agenda setzen. Da hat sich in den letzten 20 Jahren was geändert, in den letzten 10 Jahren, dass wir gerade aus den USA diese Riesenunternehmen sehen, die halt Agenda setzen können. Das ist nicht mehr die soziale Marktwirtschaft. Also da würde ich dem zustimmen. Da sehen wir Mächte, die auch aus der Unternehmenswelt kommen. Ich glaube aber im Internationalen, das war immer Macht. Das war, ne, es gibt keine Freunde, es gibt nur Interessen im internationalen Geschäft. Da ging es nicht um Teile und Herrsche, das war schon immer. Da durfte man nicht naiv sein, da konnte man nicht sagen, wir sind alle solidarisch, sondern da wurden die Interessen der Länder getroffen. Und ich würde auf Ukraine nochmal zu sprechen kommen. Also wer es sehen will, bekommt es ja mit. Ich finde es beeindruckend, wie gut wir die ukrainischen Flüchtlinge integriert haben. Wie jeder, also wir haben Austausch mit Universitäten dort, wir haben Wissenschaftler-Austausch, wir haben Mitarbeiter, die zu Hause beherbergt haben. Also das ist bei uns da und da ist extrem viel Solidarität da. Da ist auch ein sehr großes Verständnis da. Ich glaube auch ein großes Verständnis für die Situation in der Ukraine. Ich würde das schon, den Teil schon als Erfolgsgeschichte beschreiben, den wir auch erspürt haben, den wir erlebt haben und nicht nur, wir Wissenschaftler schauen immer nur mit der Brille von, ne, mit dem Fernglas von außen drauf, sondern den wir sozusagen tagtäglich oder vielleicht nicht jeden Tag, aber erleben übrigens auch die Unternehmen. Also wir haben sehr viele Unternehmen, weil deutsche Unternehmen sind doch sehr international tätig, die halt Geschäfte gemacht haben mit Russland und mit der Ukraine, die russische Mitarbeiter haben und ukrainische Mitarbeiter und die es auch zerrissen hat in diesen Unternehmen, die sich damit auseinandersetzen mussten. Für Afghanistan-Krieg musste sich keiner auseinandersetzen, da hatten wir wirtschaftlich nichts zu tun. Aber hier, das hat doch uns alle sehr stark getroffen. Trotzdem, und das Ergebnis ist...
Das bestreite ich ja nicht, aber meine Frage bleibt, die Verknüpfung von Ökonomie, Demokratie und Macht. Was passiert, wenn man die Nachrichten verfolgt? In den nächsten Tagen wird es einen Deal geben, wo Amerika sich unabhängig machen kann, ein Stück weiter von China, weil die Ukraine wertvolle Erden, außerordentlich reich eigentlich unter der Erde ist. Die Ukraine wieder auf der anderen Seite das refundieren. Es ist etwas fairer und komplexer, als es am Anfang erzählt wurde. Aber es bleibt ja dabei. Man ist jung, man hat ja auch, also ich will das mal jetzt sehr positiv sagen, du hast auch einen gewissen Idealismus, wenn du jung bist. Und das gehört auch dazu. Und das gibt dann so ein bisschen Überschuss und Ähnliches. Und Menschen haben sich engagiert und Menschen sagen, ja, wir wollen für die Schwachen, für die Angegriffenen. Das ist doch diese Demokratie auch. Und man erlebt doch Erfahrungen, die einem irritieren bis zynisch machen können. Und auch hier lernt man immer wieder, was ist die Währung, um die es am Ende geht? Geht es um demokratische Werte oder geht es mindestens auch um ökonomische Werte? Und mich würde interessieren von Ihnen allen dreien, diese Demokratie für die nächsten Jahre, die wir ja restabilisieren müssen, vor allen Dingen auch die im politischen Prozess sind, aber auch ökonomisch, Wissenschaftlerinnen, alle, gibt es da Korrekturmöglichkeiten oder fährt dieser Zug nach wie vor und ohne Vaseline there is only one winner und das ist die Macht. Herr Kronberg und dann Jagoda und Sie.
Ich glaube, es ist nicht nur die Macht, es ist auch nicht nur die militärische Macht. Und ein Gegenmodell zu diesem Denken, das natürlich historisch immer dominant war und was wir in der Gegenwart, Sie haben es ja völlig zu Recht gesagt, ja auch wieder sehr virulent jetzt erleben. Und das irritiert uns ja in hohem Maße, gerade von Seiten der Vereinigten Staaten, die ja sozusagen ein verlässlicher Bündnispartner für die Europäer waren. Man glaubte, das ja überwunden zu haben. Multilateralismus, die Idee der Vereinten Nationen. Die Europäische Union ist ja im Grunde ein Gegenmodell dazu, dass der Größere und Stärkere den Kleineren und Schwächeren dominiert. Luxemburg, die Bundesrepublik, Benelux, die ganzen Länder zusammen, One State, One World und so weiter, regeln. Regeln, Verrechtlichung, Berechenbarkeit, Verlässlichkeit, Vertrauen schaffen.
Aber doch nicht mehr in der EU. Orban hält sich ja, Moment, nicht an Regeln.
Moment.
Sagen.
Nein, das sehe ich ja schon auch. Ja, Moment. Aber natürlich ist die Realität eine Herausforderung und eine Abkehr davon. Aber damit ist ja noch nicht die ganze Idee und die ganze EU in dem Sinne von Orban ja weggekippt.
Nein, sondern, aber man muss es erwähnen.
Na klar, wir müssen natürlich, das war ja Ihre Frage ganz, ich mache die Antwort ganz kurz. Das ist natürlich jetzt der Zeitpunkt, das Momentum, Zeitenwende, nehmen wir den Begriff, wo natürlich die Demokratie hierzulande in Europa und weltweit gefordert ist. Meine Antwort auf Ihre Frage in der vorletzten Runde, ist China ja, mit dem Wohlstand und diesem Raketenzünden im Sinne von, also jetzt plötzlich geht es jetzt allen besser und dann nehmen wir Einschränkungen in Kauf, was Menschenrechte, Freiheiten angeht und so. Ist das jetzt hier das Vorbild? Ist das jetzt so attraktiv, dass die Menschen das andere gerne weggeben? Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass die Antwort
anders. Ich glaube es nicht und jetzt arbeiten wir uns an diese These ab.
Ja, das könnten wir jetzt nochmal neu anfangen, in die diskutieren. Also ich möchte ganz schnell sagen, den Begriff Stärke, weil du sagst, du liebst Sprache, ist nicht der Begriff, den ich inzwischen wähle. Es ist chauvinistische, dominante Herrschaft, die kontrafaktisch und antiautoritär ist. Denn Stärke kann etwas Wunderbares sein, wenn sie balancieren weiß. Ich denke immer, ich höre Sie gern und ich wünsche mir das auch, dass wir so, aber Fakt ist, dass mehr Menschen auf dieser Welt nicht mehr in Demokratien leben und das ist keine Wachstumsbewegung mehr und dass die Zeit des Wachsens der Demokratien, des Nation-Buildings als ein Instrument der Demokratien auch am Schrumpfen ist. Und ich möchte einen unbequemen Gedanken mitgeben, wobei ich gerne das Positive hervorhebe, aber manchmal denke ich, man wird besser gut und entschiedener handeln, wenn man weiß, das kann auch keine, könnte auch keine Krise sein, die wir gerade erleben. Es könnte auch der Beginn des Endes des Zeitalters der Demokratien sein. Das heißt, wir trösten uns immer, wir haben eine Vertrauenskrise, wir haben eine Glaubenskrise. Ich möchte gerne einen kleinen Weckruf anbieten. Es könnte, wenn wir nicht darum kämpfen, wirklich das Ende, weil es ist ein schrumpfender Prozess. Die anderen könnten sich wieder durchsetzen. Vielleicht bräuchte es dann wieder 200-300 Jahre, bis wir diese letzten 200 Jahre, wo wir Demokratien haben, wachsen sehen, wiederbekommen. Wir haben niemanden eine historische Glaskugel. Daher, also im besten Sinne, es könnte nicht nur eine Krise sein. Und wir sollten deswegen das hier gerade ernst nehmen als einen Moment. Es war vorhin so ein schöner Satz, wir sind nicht nur Objekte, wir sind Subjekte. Wir schreiben Geschichte mit in dieser Debatte mit allem.
Ich bin dir sehr dankbar über die Bemerkung, weil ich will noch was hinzufügen. Die Demokratie kann unter Umständen hier zu Ende gehen. Es gibt viele Länder in der Welt, in der sie wieder angefangen hat, seit ein paar Jahrzehnten zu blühen, wo man es nie gedacht hätte. Es ist eben nur nicht Europa. Also es geht in dem Fall um die Demokratie bei uns, nicht um den Zusammenbruch der Demokratie an sich. Aber
wenn ich den Punkt nur, weil also man kann es auch andersrum formulieren. Ich glaube, das ist jetzt eine Chance für Europa, sich zu beweisen. Wir versuchen jetzt, die Wissenschaft von den USA hierher zu rufen und wir sagen, schaut, hier ist Stabilität, internationale Abkommen. Mexiko ist nicht mehr glücklich mit den Amerikanern, weil die jetzt da so Zölle vor die Latz bekommen. Ja, ja. Das ist unsere Chance, auch da Handelsverträge abzuschließen.
Gleichzeitig kürzen Landesregierungen Budgets für Universitäten und Kultur.
Nein, das ist schon mal, also, aber die Chance ist da, dass Europa sie ergreift und sagt, hier ist regelbasiertes Zusammenarbeit, hier ist solidarisches Zusammenarbeit.
Unter normalen Umständen würden wir sagen, es ist eine Chance und es ist eine Gefahr. Ich behaupte, die Umstände sind nicht mehr normal. Und ich würde zum Abschluss Sie deswegen nur ganz kurz fragen, wenn wir in 4 Jahren hier wieder sitzen werden, wird Ihr halb volles Glas voller geworden sein?
Ich bin Realist. Ich sehe dann natürlich die Gefahr, genau wie Sie. Ich bin ja nicht naiv. Aber ich glaube, Aufgabe von Politik ist es eben auch etwas Positives. Wir haben immer wieder das gestreift, Zukunft eröffnen, Inhalte anbieten, nicht nur Krisen abwenden und Nöte lindern, das ist ganz wichtig, aber die Menschen auch in irgendeiner Weise positiv motivieren.
Übrigens aber auch mal handeln.
Ja klar, ja, aber natürlich.
Erwähnen, weil motiviert bin ich seit Jahrzehnten wirklich von vielen und immer wieder.
Politik, das haben wir eben gesagt, Politik muss jetzt handeln, muss Aufgaben, klar, aber eben Perspektiven aufzeigen. Insofern bleibe ich jetzt dabei.
Es wird besser sein.
Ich hoffe das.
Gut.
Ich will das nicht voraussagen. Ich hasse Cassandra sein. Ich hasse Wetterfrosch sein. Ich will diese Minute, also diese 30 Sekunden nutzen, dass wir nochmal unsere eigene Rolle darin sehen. Dass wir alle darüber nachdenken, dass das, was wir tun, sehr viel damit zu tun haben wird, was 2029 sein wird. Dass es wirklich, dass wir nicht da sitzen und sagen, was macht die Politik? Dass wir uns bewusst machen, diese Demokratie. Und gerade wir sind in diesem Hambacher Schloss eigentlich ein wunderbarer Ort, um sich auch zu erinnern, wir sind es auch, die diese Zukunft jetzt schreiben.
Ja, wir sind Demokratie. Ja.
Also, ich ziehe mich auf das Wirtschaftliche zurück. Die Welt wächst mit 3%. In 30 Jahren wird die Weltwirtschaft doppelt so groß sein wie heute. Deutschland hat sehr viele international tätige Unternehmen. Das ist eine Riesenchance für uns. Europa wird nur mit 1% wachsen. Aber es spricht vieles dazu, dass wir das machen. Also in 4 Jahren wird es uns besser gehen. Und das Glas ist 3/4 voll dann.
Interessant ist, das kann man mir selbst anrechnen, aber ich habe es bewusst nicht gemacht, weil ich dachte, es kommt eigentlich in 75 Minuten. Das Wort Klima- und Umweltpolitik ist nicht einmal mehr gefallen. Apropos Optimismus und Lernfähigkeit des Menschen in der Demokratie. Ich bedanke mich ganz herzlich. Eins haben wir heute gemacht, was nur in der Demokratie möglich ist. Unterschiedliche Meinungen, Perspektiven, Argumente und wir gehen lächelnd nach Hause. Und dafür bedanke ich mich ganz herzlich.
Vielen Dank.